herzlich willkommen zu Folge 51 meines Podcasts Being Yourself – Achtsamkeit in 52 Wochen. Schön, dass du auch heute reinlauscht. Auf diese Folge, die ja die vorletzte Folge des 52-wöchigen Kurses ist, habe ich mich sehr gefreut. Das liegt daran, dass ich mich für diese Folge mit einer Spezialistin für Achtsamkeit unterhalten durfte. Die Rede ist von Dr. Britta Hölzel. Sie ist Neurowissenschaftlerin, Diplompsychologin, Mindfulness-Based Stress Reduction, MBSR-Lehrerin und auch Yoga-Lehrerin. Sie hat ein eigenes Institut in München für Achtsamkeit. Sie hat einen eigenen Online-Kurs in Achtsamkeit. Du findest all diese Informationen auch in den Shownotes verlinkt, sodass du dort, wenn du Lust hast, einfach mal nachforschen kannst. Warum ich mich mit ihr unbedingt unterhalten wollte, ist, weil sie in der Harvard Medical School in Boston und in der Charité in Berlin lange geforscht hat nach den Auswirkungen der Achtsamkeit auf unser Gehirn, auf unsere neurophysiologische Befindlichkeit. Ein Thema, das mich sehr interessiert. Und genau darüber haben wir in diesem Interview gesprochen. Über die heilsamen Kräfte, die wissenschaftlich tatsächlich auch belegt und erwiesen sind. Wie die Achtsamkeitspraxis uns hilft, heilsame Urteile zu fällen und wie sie hilft, die Dichte der grauen Substanz zu vergrößern. Wie sie hilft, den sogenannten psychologischen Nebel ein wenig schwächer zu machen und uns mehr in die Klarheit führt. Ich wünsche dir viel Spaß beim Zuhören. Fangen wir doch mal, liebe Britta, bei dem aktuellen Stand der Dinge an. In den letzten 1,5 Wochen ist ja viel passiert in der Welt. Wie hilft dir deine Achtsamkeitspraxis, durch diese Zeiten zu surfen?
Ich finde die Achtsamkeitspraxis da unglaublich wertvoll. Und zwar auf die Art und Weise, dass ich das Gefühl habe, es hilft mir nicht zuzumachen. So, wenn man die Nachrichten hört oder mit diesen Ereignissen konfrontiert ist, da entsteht ja so schnell Schreck in einem, Angst und einfach eine ganz, ganz große Traurigkeit. Und da habe ich so gemerkt, wie sich das so in mir bewegt, wie sich die Traurigkeit in mir bewegt. Und ich merke das manchmal, also ich war in so einer Situation, da musste ich meine Tochter vom Hort abholen und ich habe im Auto vorher die Nachrichten gehört und musste so weinen auch wirklich, weil es mich so traurig gemacht hat. Und ich bin dann ausgestiegen und war so in diesem, eigentlich so im Impuls, so jetzt alles wegwischen, Lächeln aufsetzen und weitermachen. Und ich habe so gemerkt, wie aber meine Achtsamkeitspraxis mich eingeladen hat, da nochmal einen Moment mit zu sein und auch mit diesen inneren Gefühlen den Raum zu geben. Und Achtsamkeit erlebe ich da als unheimlich wertvoll, mich berühren zu lassen und gleichzeitig durch dieses aber mit mir in einer liebevollen Verbundenheit zu sein, ist es nicht überwältigend. Also es schwemmt einen ja nicht weg. Es ist ja nicht so, dass ich nicht mehr handlungsfähig bin oder so in dem Schmerz, sondern es ist aber trotzdem, ich finde es sehr heilsam, dieser Traurigkeit Raum geben zu dürfen und nicht das Gefühl zu haben, ich muss jetzt alles schnell zuschaufeln, um weiter funktionieren zu müssen. Denn das macht ja was mit einem. Wenn man sich dann so zugeschaufelt hat, dann leben ja aber trotzdem die Gefühle in einem weiter und die drücken sich auch innerlich aus, aber eben unbewusst und beeinflussen dann eigene Entscheidungen oder beeinflussen die nächsten Schritte so. Und wenn man dem Raum gegeben hat und das halten kann mit einer Achtsamkeit, dann kann das viel heilsamer auch wieder vorbeigehen und oder kriegt einfach so seinen Platz, ohne weder einnehmen zu werden, noch vergraben werden zu müssen. Also das ist das eine, wie die Achtsamkeitspraxis wirklich hilft, auch im Umgang mit diesen schwierigen Gefühlen, die da aufkommen, also Vulnerabilitäten auch zuzulassen. Und das andere ist aber auch, glaube ich, in meinem Medienumgang, mit meinem Medienkonsum, Denn das, das kann ich ganz klar an mir erkennen und ich sehe das auch an anderen. Man hat dann ja manchmal so diese Strategie, dauernd in die Nachrichten reinzuhören. Also immer schon am Morgen anzuschalten, zu gucken, was ist jetzt wieder passiert. So ist irgendwie was, so welche schlimmen neuen Nachrichten gibt. Oder auch so das Gefühl, alles unter Kontrolle bringen zu wollen, indem man da jetzt jede Nachricht gelesen hat und alles weiß über die Situation. Und da also auch achtsam abschalten zu können und zu sagen, okay, ich habe mich damit auseinandergesetzt, ich habe mich davon berühren lassen, ich weiß die wesentlichen Eckpfeiler, aber es bringt einfach nichts, jetzt noch die dritte Stunde da zu sitzen und die Nachrichten zu wälzen hin und her. Denn das macht einfach nichts Gutes mehr mit mir. Das führt jetzt nicht dazu, dass ich handlungsfähiger werde, sondern es nimmt mehr Ressourcen.
Du hast jetzt mehrmals dieses Wort handlungsfähig in den Mund genommen in Bezug auf diesen Umgang mit dieser Situation im Alltag. Vielleicht, ich fand es interessant, weil du hast Worte benutzt, also Gefühle wie Schreck, Angst und Trauer. Ne? Mhm. Bei mir war es hauptsächlich Ohnmacht, totale Ohnmacht.
Ja, ja, ja.
Und als ich da so ein bisschen durch war, habe ich mir gedacht, so, und jetzt schaue ich mal, was ich tun kann.
Ja.
Da hat es schon gereicht, dann irgendwie auf eine Demo zu gehen oder irgendein Friedensgebet teilzunehmen.
Ja.
Oder
ja.
tatsächlich dann auch ein paar Sachen abzugeben an so Sammelstellen.
Wo ja.
ich dann das
ja.
Gefühl hatte, das bringt mich jetzt wieder in so eine, damit kann ich jetzt besser wieder ja. sein, sagen wir es so.
Ja. Mhm.
Das zweite Wort, das wir jetzt natürlich sehr viel benutzen, ist Achtsamkeit. Und ich würde gerne mit dir darüber sprechen, was das Wort oder die Technik in deinem Sinne tatsächlich bedeutet. Es ist ja so ein Modewort, ja, das man sehr inflationär benutzt in unserer Gesellschaft. Aber was ist es für dich?
Ja, es bringt vieles mit sich. Also erstmal verstehen wir darunter ja, dass wir bewusst werden für die Erfahrungen im gegenwärtigen Moment. Also die Aufmerksamkeit auch im Hier und Jetzt zu haben und wirklich bewusst und wach für das zu sein, was uns jetzt in diesem Moment hier begegnet. Ich finde diese Definition schön, dass es das Gewahrsein der Erfahrungen im gegenwärtigen Moment ist. Also wirklich so ein Bewusstsein, ein Wissen um das, was uns gerade geschieht. Ja, das ist so dieser eine Teil. Und das andere Entscheidende ist, dass es eine wertfreie Haltung beinhaltet. Wobei dieser Begriff wertfrei, den muss man, glaube ich, auch noch ausführlicher erklären, denn der ist sehr missverständlich. Was ich darunter verstehe, ist ein Nicht-Verurteilen, auch ein nicht vorschnelles Verurteilen oder so ein Reagieren, innerliches Reagieren auf Erfahrungen, sondern ein Offensein und neugierig und auch so freundlich zugewandt zu sein den eigenen Erfahrungen.
Du bist ja ausgebildet in einer Technik, tatsächlich in einer von Jon Kabat-Zinn in den 70er Jahren entwickelten Technik MBSR, Mindfulness-Based Stress Reduction, die ja verschiedene Ebenen beinhaltet. Kannst du kurz erklären, was das für Ebenen sind?
Genau, das sind unterschiedliche Übungen, die vermittelt werden beim MBSR-Kurs, die alle samt darauf abzielen, so diese Haltung der Achtsamkeit zu üben, zu stärken. Also es gibt die formellen Übungen, das heißt, es gibt Sitzmeditationen, dann eine Übung, die nennt sich Bodyscan, wo so die Aufmerksamkeit durch den Körper wandern gelassen wird und die Körperempfindungen achtsam wahrgenommen, gespürt werden. Es gibt achtsame Yoga-Übungen im Kurs, dann gibt es Übungen zum achtsamen Essen, Gehmeditation und so. Und eine informelle Praxis, das heißt immer wieder Anregungen auch dazu, wie Achtsamkeit zu Alltagsroutinen und Momenten im Alltag gebracht werden kann. Solche Sachen wie achtsam zu kommunizieren, also wirklich mal bewusst auch zu erleben, wie kommuniziere ich eigentlich, wie höre ich zu, wie spreche ich und wie könnte ich da Achtsamkeit reinbringen. Aber auch Achtsamkeit auf ja die kleinen, wertvollen, angenehmen Dinge im Alltag auch zu richten und zu schauen, wie gehe ich mit schwierigen, unangenehmen oder stressigen Situationen um. Also es ist so eine Fülle unterschiedlicher Anregungen, die Achtsamkeit als Haltung wirklich in jeden Augenblick mitzunehmen, achtsam zu duschen, zu essen und das Gemüse zu schneiden, was es auch immer sein mag.
In den informellen Übungen geht es ja sehr häufig auch darum, dass wir unsere Gedanken erwischen, wie denken wir über etwas, und da sind wir nochmal bei dem Begriff wertfrei. Gern nochmal eingehen möchte, weil es ist ja irgendwie auch zutiefst menschlich zu sagen, na, der Putin ist aber ein Depp. Mhm. Aber im Grunde bewerte ich. Mhm. Was hilft mir die Achtsamkeitspraxis dabei?
Also ich finde hier immer ganz wichtig zu betonen, dass Achtsamkeit, so wie sie in der buddhistischen Philosophie verstanden ist, nicht bedeutet, dass ich alles völlig unbewertet hinnehme. Sondern es geht schon darum, ein heilsames Urteil zu treffen, also zu schauen, was ist heilsam, was ist nicht heilsam, für mich und für die Welt, so auch für das Wohl der anderen. Also es geht nicht darum, alles so völlig unhinterfragt hinzunehmen und sich so passiv zu ergeben in das Schicksal, sondern es geht durchaus um eine Unterscheidungsfähigkeit und die wirklich zu trainieren. Aber so wie wir im Alltag funktionieren, und das ist ein Stück weit ja ein eingebauter Mechanismus, ist es so, dass wir mit Wahrnehmungen im Alltag sehr schnell automatisch wie so reflexiv Urteile mitgeliefert bekommen oder die passieren wie unhinterfragt in uns. Und es passiert sehr schnell, dass wir so ein Gefühl von haben wollen oder nicht haben wollen mit unseren Alltagserfahrungen verknüpfen, weil wir einfach mit bestimmten Erwartungen, mit Hoffnungen, mit Wünschen so im Alltag unterwegs sind. Also wir erleben die Welt durch die Brille unserer eigenen Erfahrungen oder Wünsche und Hoffnungen. Und da Klarheit hinzubekommen, das ist ein ganz wesentlicher Schritt. Also erstmal zu erkennen, wo diese schnellen Urteile passieren und damit auch uns von ihnen lösen zu können. Also dadurch, dass wir etwas in uns klarer sehen und wahrnehmen können, haben wir da ja die Möglichkeit, wir sind da nicht verbunden, verklebt damit, sondern wir können wie innerlich auch so einen kleinen Schritt zurücktreten. Wir werden bewusst über das, was da an Reaktionen ist. Und das lernen wir in der Achtsamkeitspraxis, dass wir dann handlungsfähig sind innerlich, in dem Sinne, dass wir nicht jedem Gedanken glauben und folgen müssen. Und auch nicht jedes Gefühl von haben wollen, nicht haben wollen, muss in die nächste Handlung mit reinfließen, sondern wir bekommen einen inneren Freiraum, aus dem heraus wir dann schauen können, was wäre jetzt tatsächlich das Zuträglichste.
Sowas wie eine innere Distanz zu den inneren Vorgängen, die mich in eine Richtung treiben wollen.
Ja, genau, sowas. Ja. Versuch mal ein Beispiel. Ja. Für mich persönlich am eindrücklichsten sind so Beispiele in der Kindererziehung. Und da gibt es so Situationen, wo ich so merke, ich habe jetzt irgendeine Agenda im Kopf, wir müssen ganz, ganz schnell zu diesem und jenem Termin, und meine Tochter trödelt und hat gerade irgendein anderes Programm. Und ich merke sehr schnell, also in mir entsteht dann wie automatisch so dieses, aber wir müssen doch und wir wollen jetzt doch aber dahin. Und ich merke, wie mich das antreibt. Ich werde ungeduldig, ich werde unfreundlich, ich werde laut. Und wenn ich dann nicht schaffe, diesen inneren Raum zu finden, dann wird das einfach unangenehm und stressig und treibt uns so beide in den Streit und in gegenseitigen Kampf. Und da ist es unglaublich wertvoll, in mir zu erkennen, aha, ich trage da wieder meine Agenda mit mir rum, dass wir jetzt ganz, ganz schnell irgendwo hinkommen müssen. Und natürlich gibt es äußere Notwendigkeiten. Natürlich hat man Termine und teilweise ist das auch tatsächlich das, wo wir hin müssen. Aber wenn ich in mir diesen Atem und diesen Raum gefunden habe, wo ich weiß, was mich da gerade pusht und zieht und drängt und woher diese ganzen unangenehmen Empfindungen in mir auch kommen, und wenn ich da schaffe, mit zu atmen, und dann gelingt ja auch oft, dass man so, ja, so freundlich, ein bisschen lächelnd, humorvoll, vielleicht auch selber so, aha, da sind wieder so die inneren Antreiber, die kennen wir schon. Und dann hat man eine innere Distanz dazu. Und auch wenn im Außen natürlich es weitergehen muss und wir zu dem nächsten Termin kommen, hat sich trotzdem was in mir entspannt durch diesen Raum, der da entstehen kann. Und auf diese Art gibt es unglaublich viele kleine Situationen im Alltag, wo wir so gedrückt sind innerlich durch unsere automatischen Bewertungen in die ein oder andere Richtung. Das sieht man ja wunderbar auch in der Meditation, wenn man in Stille sitzt. Und dann fängt es an, hier zu zwicken und da zu jucken und irgendwie fühlt sich alles gerade vielleicht gar nicht so richtig an. Und man möchte die Erfahrung auf eine bestimmte Art und Weise haben. Und das treibt uns so schnell auch, wenn es sich nicht gut anfühlt für uns, das treibt uns so schnell aus unserer Erfahrung heraus und treibt uns wieder an, irgendwo anders hinzugehen. Und das sind unsere Stressmechanismen auch so, unsere eigenen. Und wenn man lernt in der Meditation auch mal mit diesen Empfindungen zu sitzen und das wie innerlich zu entkoppeln. Da ist ein Körpergefühl, das piekt jetzt hier, aber ich muss das nicht gleich verknüpfen mit dieser inneren Reaktion von nicht haben wollen und hier raus wollen und weg wollen. Dann kann das wirklich super spannend sein, diese ganzen Prozesse im Inneren mal zu entdecken und zu sehen, wie häufig und wie auch so, das sind ja kleinste Nuancen von Gefühlsempfindungen, aber im Alltag treiben die uns an und treiben die uns in unseren nächsten Stress herein, wo wir es vielleicht gerade nicht aushalten wollen, dass es mal langweilig wird oder wo wir wieder neue Zerstreuung suchen oder so. Und das sind so unsere Antreiber, die uns oft, die gar nicht notwendig sind vielleicht. Auch.
Ich finde ja überhaupt, Kinder sind da ein ganz guter Lehrmeister. Ein Beispiel aus meinem Leben, mir ging das oft so, als die Kinder noch kleiner waren und so vor sich hin spielten und ich kam aus meinem üblichen Alltag, ja, muss oder entweder vom Arbeiten oder hatte noch den Plan, ich muss noch einkaufen und das Kind fordert einen zum Spielen ein und dann sich darauf einzulassen und jetzt da zu bleiben oder auch das Kind dabei zu betrachten, wie es mit diesem neugierigen Anfängerdasein irgendetwas entdeckt, fand ich total schön immer. Hat mich oft auf den Boden gebracht, auf Deutsch.
Ja.
Aber zurückzukommen zur Meditation. Das Besondere an dir ist ja nicht nur, dass du diese Technik auch vermittelst oder auch und lehrst und auch Yoga-Lehrerin bist mittlerweile, sondern das Besondere an dir ist ja, du hast ja auch sehr lange neurowissenschaftlich geforscht. Was macht diese Technik, was macht Meditation in unserem Kopf? Mit dem Ergebnis, dass es tatsächlich etwas verändert. Was passiert denn da in den Strukturen, wenn wir regelmäßig meditieren?
Also wir schauen uns das mit Hilfe der Kernspintomographie an, Magnetresonanztomographie. Und was wir gemacht haben in einer Reihe von Studien, ist Menschen in den Kernspintomographen gelegt. Das waren manchmal Vergleichsstudien, wo wir so eine Gruppe von Meditierenden haben und eine Gruppe von Nicht-Meditierenden, wo man dann diese beiden Gruppen vergleichen kann, um zu gucken, ob die Meditierenden irgendwelche Besonderheiten aufweisen. So haben wir angefangen. Und da haben wir festgestellt zum Beispiel, dass die Struktur des Gehirns bei den Meditierenden in manchen Regionen etwas anders aussah als bei den Nicht-Meditierenden. Also der Kernspintomograph gibt uns die Möglichkeit, strukturelle Aufnahmen zu machen, wie so ein Foto, so ein dreidimensionales Foto des Gehirns, wo man die Gewebebestandteile unterscheiden kann. Da sieht man also Unterschiede, dass so die Form des Gehirns tatsächlich sich auch ein bisschen anders ausgestalten kann. Und der Kernspintomograph macht auch Aufnahmen von Aktivierungsmustern, also Durchblutungsunterschiede, wo man dann sehen kann, welche Hirnregionen sind in welchem Moment aktiv. Und auch da sehen wir Unterschiede zwischen den Gruppen. Also da haben wir zum Beispiel eine Studie gemacht, wo wir gesehen haben, dass die erfahrenen Meditierenden in so Regionen mehr Aktivierung aufweisen, die für Aufmerksamkeitsregulation wichtig sind. Wo wir also davon ausgehen, die haben das geübt und zeigen daher mehr Aktivierungsmuster dann in diesen Regionen. Strukturell haben wir gefunden zum Beispiel, dass die Dichte der grauen Substanz im Hippocampus etwas höher war bei den Meditierenden als bei den Nicht-Meditierenden. Der Hippocampus ist so wichtig für Lern- und Gedächtnisprozesse und von dem wissen wir, dass er sehr anfällig ist für Stress. Also Stress kann da einiges kaputt machen oder schädigen und wir haben eben gesehen, bei den Meditierenden scheint diese Struktur wieder stärker, dichter geworden zu sein. Dann ist aber die Schwierigkeit mit so Vergleichsstudien, wo man also Gruppe Meditierende mit einer Gruppe Nicht-Meditierender vergleicht, da weiß man immer nicht genau, ob der Unterschied jetzt tatsächlich durch die Meditationspraxis zustande gekommen ist. Man könnte ja auch sagen, vielleicht unterscheiden sich diese Gruppen irgendwie und das hat sie erst dazu bewegt, Meditation interessant zu finden oder so, das weiß man nicht. Also es könnte so eine Selbstselektion einfach auch geben. Deswegen braucht man für so Kausalaussagen, also dass man wirklich sagen kann, es war die Meditation, dafür braucht man Längsschnittstudien, wo man so Vorher-Nachher-Vergleiche macht. Und das haben wir dann also in Folge gemacht, habe ich in den USA geforscht, in Boston. Da haben wir Studien gemacht, da haben wir die Leute, die noch nie vorher geübt hatten, in den Kernspintomographen gelegt, Aufnahmen von auch wieder entweder Struktur oder Funktion des Gehirns gemacht. Und dann sind sie durch einen 8 Wochen MBSR-Kurs gegangen und wir haben sie anschließend wieder reingelegt. Und dann kann man wirklich gucken an ein und derselben Person, was hat sich über diese Zeit verändert. Dann braucht man auch immer noch Kontrollgruppen, damit man so für Schwankungen des Scanners oder einfach auch so saisonale Effekte oder so kontrollieren kann. Die haben wir also auch immer mit dazu genommen. Und dann sieht man, Veränderungen in der MBSR-Gruppe, die man in der Kontrollgruppe nicht findet. Und da konnten wir eben bestätigen, auch dass wir in der Dichte der grauen Substanz im Hippocampus zum Beispiel wirklich über die 8 Wochen hinweg schon eine Veränderung ausmachen konnten. Da verdichtet sich also die graue Substanz im Hippocampus schon mit dem 8 Wochen MBSR-Training.
Wie sieht man denn Stressmuster im Kopf?
Also das eine ist in der Struktur tatsächlich, dass, wie gesagt, eben der Hippocampus Schaden nehmen kann. Das weiß man auch aus Tierstudien zum Beispiel. Wenn man Ratten über 3 Wochen stresst, dann verändern sich Strukturen im Gehirn. Der Hippocampus, der eher abnimmt, die Amygdala auf der anderen Seite, die eher dichter wird. Die Amygdala ist ja so eine Region im Gehirn, die aktiv wird, wenn wir im Stress sind. Und die uns hilft, ein Urteil zu treffen darüber, ob der Körper in die Fight-or-Flight-Response gehen muss. Also wenn die Amygdala so eine schnelle Bewertung der Situation abgibt, dass dies eine stressige oder bedrohliche Situation ist, dann löst die im Körper weiter die Stress-Response aus. Also der Körper geht in die Fight-or-Flight-Response, die Muskeln werden angespannt, anders mit Energie versorgt, der Herzschlag nimmt zu, Blutdruck steigt, wir schwitzen, mit diesen ganzen Veränderungen, die wir an uns ja auch gut beobachten können, wenn wir im Stress sind. Da ist also die Amygdala ganz wesentlich dafür. Und die Amygdala wird reguliert dann etwas später in diesem Stressmoment, immer etwas später kommt der präfrontale Kortex rein, so höher entwickelte Regionen des Gehirns, so vorderen Bereich. Der präfrontale Kortex ist wichtig für so komplexere Denkleistungen, fürs Abwägen von Urteilen, fürs moralische Urteile auch und eben aber auch, um unsere Gefühle zu regulieren und eine genauere Einschätzung der Situation zu ermöglichen, wenn wir im Stress sind. Das heißt, präfrontaler Kortex und Amygdala müssen gut zusammenarbeiten, damit wir gut unseren Stress regulieren können. Und das haben wir eben auch in Studien gefunden, dass nach einem MBSR-Kurs diese Regulation zwischen diesen Regionen besser funktioniert, also stärker funktioniert.
Es ist ja gerade bei sehr starken Gefühlen wie Angst oder Panik so, dass die Amygdala ordentlich für Reaktionen sorgt und der präfrontale Kortex einfach überhaupt keinen Zugang hat. Also, oder wir haben keinen Zugang zu ihm. Da sind wir beim psychologischen Nebel.
Ja, das ist einfach auch so eine ganz sinnvolle Energiesparmaßnahme des Körpers, dass wir ja meistens in so akut lebensbedrohlichen Situationen keine höheren Denkleistungen bringen müssen, sondern da müssen wir einfach so schnell wie möglich rennen können. Da ist das oft im Weg, große kreative Prozesse zu befeuern. Und deswegen ist das auch so, dass die Stresshormone im präfrontalen Kortex den runterfahren oder vernebeln in der Situation. Genau.
Was natürlich in so Überlebenssituationen wunderbar ist. Es passiert ja sehr häufig, dass dieses innere Alarmsystem anschlägt, obwohl wir nicht vor dem Tiger stehen. Ja. Wie hilft uns denn Achtsamkeit, tatsächlich, wenn der Überlebensmechanismus schon angesprungen ist. Mhm. Oder bis wann hilft uns die Achtsamkeit, das Gefühl mit der Reaktion zu entkoppeln?
Also erstmal ist es, finde ich, auch unglaublich schwer, denn das sind ja wirklich sehr grundlegende Mechanismen, sehr stark angeborene Mechanismen einfach, die da ablaufen. Und wenn wir mal in so einer überlebensbedrohlichen Situation sind, dann ist das ist auch meine Erfahrung, es ist schwer, den Fuß in die Tür zu kriegen. Deswegen ist es so wertvoll und hilfreich, die Achtsamkeit regelmäßig zu üben, denn es wird leichter mit der Übungspraxis. Und was meine Erfahrung ist, ist eher, gut, in einem akut stressigen Situation mag das nicht gleich gelingen, aber Achtsamkeit hilft uns dann dabei, schneller wieder zurückzukommen in die Bewusstheit. Denn das ist ja oft so, dass wir mit eigenen inneren Reaktionen, vielleicht so mit katastrophisierenden Gedanken, dann diesen Stress noch künstlich verlängern. Also es ist ja oft so, dass da ist eine tatsächlich schwierige Situation, das ist die eine Sache, eine objektive Begebenheit, und dann passiert was in uns als Reaktion darauf. Und dieser tatsächliche äußere Situation, das ist auch gut, dass die uns in Stress bringt und dass der Körper so reagieren kann. Das hat ja wirklich Überlebensvorteile und es soll auch so funktionieren. Die Amygdala soll auch hochfeuern und diese ganzen Veränderungen auslösen. Das wäre gefährlich, wenn das nicht so passieren würde. Dann würden wir vielleicht auf der Straße stehen, da kommt der Lastwagen angerast und wir sind nicht in der Lage, schnell wegzuspringen, wenn das alles nicht so funktionieren würde. Aber dann, wenn wir gesprungen sind, dann haben wir eine Möglichkeit, innerlich unterschiedlich damit umzugehen. Und da, das ist jetzt vielleicht nicht das beste Beispiel, aber da vielleicht gerade so ein Beispiel auch von einem Konfliktgespräch oder so. Wie oft hängen wir dann anschließend gedanklich noch so in der Situation fest und machen unsere eigene Reaktion darauf eigentlich immer noch schlimmer und gießen da immer noch wieder Öl aufs Feuer in der Art und Weise, wie wir drüber nachdenken. Vielleicht Anschuldigungen oder uns selber schlecht zu fühlen oder was auch immer das sein mag. Und damit halten wir oft künstlich auch schwierige Situationen und Stress aufrecht, wo es nicht mehr zuträglich ist und wo es nicht mehr überlebensdienlich ist oder auch dem Konflikt überhaupt nicht zuträgt. Und das zu erkennen und da zu üben, dass sein zu lassen und uns selber zu erlauben, loszulassen von diesen inneren Geschichten und darauf zu vertrauen, dass das auch jetzt nicht in Gedanken zum 20. Mal durchgekaut werden muss, sondern dass wir uns wieder an dem gegenwärtigen Moment orientieren dürfen. Da kann Achtsamkeit wirklich einen ganz wesentlichen Unterschied machen. Das ist das eine. Und das andere ist auch, dass ich denke oder dass wir das auch beobachten können, so dass wir mit der Achtsamkeit auf einem anderen Energieniveau in Herausforderungen reinstarten und die uns vielleicht gar nicht so triggern, wie sie das tun, wenn wir eh schon völlig überreizt und erschöpft und ausgelaugt sind. Also Achtsamkeit, wenn man eine regelmäßige Praxis hat, füllt ja auch immer wieder die Batterien auf und trainiert uns physiologisch auch, in eine Entspannung wieder reinzukommen. Und damit geben wir auch unserem Körper die Möglichkeit, wieder Heilungskräfte aktivieren zu können. Und wir sind einfach in einer anderen Balance, auch energetisch. Also einfach eine andere Balance unseres Nervensystems.
Heißt das, dass das Training unseren Resilienzraum auch tatsächlich definitiv langfristig erweitern kann?
Ja, absolut. Mhm. Ja. Also wir sehen ja, dass das Entspannung gefördert wird, dass auch so Reparaturmechanismen eigentlich im Körper, also dass die Immunfunktion verbessert wird. Also wir sehen das wirklich auch auf einer ganz konkreten physiologischen Ebene, dass der Körper ja besser heilen kann, wenn wir eine Achtsamkeitspraxis haben oder einfach auch uns selber Entspannungsräume geben, ja.
Ich möchte mit dir noch etwas diskutieren, was mich lange schon beschäftigt, nämlich wo sind denn die Grenzen der Achtsamkeit? Mhm. Ich meine, man weiß, dass man nicht unbedingt mit jemandem in einer starken psychischen, depressiven Krise lange meditieren muss und so. Das ist klar, aber wo sind für dich noch mal weitere Grenzen der Achtsamkeit, wenn wir jetzt nicht nur auf einer psychischen, pathologischen Seite uns befinden?
Also ich würde wirklich vor allem diese sehen,
okay.
Denn das betrifft ja mehr Menschen, als man das erst so im Blick hat, auch dass man vielleicht ja bei Trauma, die vielleicht nicht bekannt sind oder nicht bearbeitet sind, dass man, wenn man da sich dem zu ungeschützt aussetzt, auch was aufgestoßen werden kann, mit dem vielleicht dann, wenn die Struktur nicht so stabil ist, auch vielleicht nicht gesund umgegangen werden kann. Also das würde ich sagen, sind wirklich eigentlich vor allem die Grenzen. Ansonsten ist die Achtsamkeitspraxis wunderbar nebenwirkungsarm. Das ist wirklich das Schöne daran.
Ersetzt Achtsamkeitstraining Medikamente?
Genau, und das eben nicht immer. Also dass man, da darf man keine Heilserwartungen in dem Sinne haben, dass man wirklich schwerwiegende Erkrankungen jetzt ausschließlich damit behandeln sollte. Aber es ist eine wunderbare Ergänzung. Also zum Beispiel gerade auch in der Krebstherapie oder so, den Menschen, den betroffenen Menschen da neben den medikamentösen oder medizinischen Behandlungsmöglichkeiten eine Achtsamkeitspraxis zu ermöglichen, das sehen wir auch in den Daten von den entsprechenden Studien, kann die Lebensqualität deutlich steigern und einfach diese Gefühle der Situation, so hilflos ausgeliefert zu sein, nehmen, weil wir sehen, dass wir in uns eben immer noch ganz viel Spielraum und Handlungsfähigkeit haben, mit in der Art und Weise, wie wir mit den Herausforderungen und Belastungen und auch Schmerzen zum Beispiel umgehen können.
Dankeschön, Britta, für dieses Gespräch.
Gerne. Dank dir.
Alle Informationen über Britta Hölzel und ihr IAM-Institut für Achtsamkeit und Meditation in München findest du auch im Internet www.brittahölzel.de, Hölzel dabei mit OE. Ihr Online-Training kannst du dir ansehen oder auch buchen unter IAM, also IAM-onlinetraining.de. Du findest alle Links natürlich auch hier in den Shownotes zu dieser Folge. Ich hoffe, dass dir diese Podcast-Folge von Being Yourself, dein Podcast zum Thema Achtsamkeit in 52 Wochen, gefallen hat. Wenn du Fragen und Anregungen hast, dann geh auf meine Homepage www.simoneschatz.de. Dort findest du auch die Übungen zur Woche zum Download. Ich freue mich sehr über Kontakt mit dir. Und wenn du möchtest, dass ich in einer Folge ein ganz bestimmtes Thema behandle, dann kannst du dort unter Kontakt auch deine Idee hinterlassen. Ich hoffe, dass du dir bis zum nächsten Mal eine gute Zeit machst. Tschüss!